Servus, in dieser Folge möchte ich erzählen, warum bei uns ein neues Fahrsilo gekommen ist und auf was man dabei achten sollte. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht's um die Futterlagerung. Oft sind es ja Fahrsilos, in denen das Grundfutter gelagert wird, und diese Folge ist auch nur interessant für dich, wenn du in Fahrsilos dein Grundfutter lagerst. Das Thema ist ja oft, wenn man zu wenig Platz hat, dann bedeutet es einfach schlechte Kompromisse. Schlechte Kompromisse meine ich damit, dass man dann irgendwo noch einen Silohaufen macht, dass man die Wände extrem überbaut, sodass man dann ganz hoch rauskommt. Auch wir hatten das im letzten Jahr, wo dann doch einfach die Gefahr der Nacherwärmung viel, viel stärker ist, als wenn man einfach da ein vernünftiges Fahrsilo hat und dort normal füllt, eine leichte Überfüllung, und dann auch genug Fahrsilos hat, genug Vorschub hat und alles, was da einfach ein Thema ist, dass das ganze Jahr funktioniert. Das Beste ist, wenn wir ein Silo aufdecken, das monatelang rausfüttern und im Endeffekt nicht mehr Arbeit haben als zurückdecken, füttern, zwischendurch kontrollieren, alles gut, es ist alles gut, wunderbar. So stelle ich mir ein Fahrsilo vor, und auch dann natürlich spielt das Zudecken da eine ordentliche Rolle, das ist ganz klar, es darf auch nie ein Loch reingekommen sein aufgrund von Krähen oder Katzen oder irgendwas anderem, aber das ist möglich. Und warum ist jetzt bei uns ein zusätzliches Fahrsilo gekommen? Wir haben schon einige Fahrsilos, das ist gut so. Ich bin froh, dass wir genug Fahrsilos haben, genug Lagerraum. Warum braucht es dann da noch eines dazu? Wir hatten einfach eher knapp, vom Lagerraum waren wir eher knapp, sodass das mit dem Vorrat funktioniert, sodass wir unsere Reserven halten. Und ich möchte nicht zu knapp sein. Wie ich anfangs schon gesagt habe, das bedeutet immer Kompromisse, wenn man einfach zu knapp dran ist. Und so Kompromisse war jetzt zum Beispiel das letzte Jahr, da haben wir auf Kies siliert, also eine Wand hatten wir, aber die andere Wand hatten wir nicht. Drunter war Kies, wir hatten eine Folie ausgelegt und die Entnahme war da einfach wahnsinnig arbeitsintensiv. Das ist viel mehr Arbeit, als wenn man da einfach eine ordentliche Betonunterfläche hat, lässt sich es viel sauberer arbeiten. Auch mit ganz wenig Restmenge, das da jeden Tag da bleibt. Und das ist mit so einer Folie unten drin einfach viel schwieriger möglich. Das macht viel mehr Arbeit, als wenn man da einfach ein ordentliches Silo hat. Und aus der Kombination von Gründen und auch weil wir in der Linie, in der jetzt die aktuellen Fahrsilos sind, noch Platz hatten, auch das hat man einfach dann überlegt, machen wir den Platz voll sozusagen. Bei uns ist jetzt leider nicht mehr möglich, dass wir da noch einfach so weiter erweitern. Aber grundsätzlich ist jetzt das bei unserer Größe schon mal eine ganz gute Sache, so wie es jetzt ist. Ein Nebengedanke, den ich hatte, irgendwann kommt sowieso das Fahrsilo, da bin ich fast schon überzeugt davon. Warum soll man dann das nicht schon bald bauen? Also sprich, wir sind gerade während der Aufnahme sind wir dabei, mehr oder weniger. Die Bodenplatte ist fertig, die Wände kommen noch. Und genau, irgendwann wird das sowieso kommen. Da bin ich fast schon überzeugt davon, eben wie ich das gesagt habe. Und wenn man dann weiterdenkt, die Inflation und die CO2-Steuer, die bleiben ja nicht stehen, so wie das jetzt vom Niveau ist. Die Inflation zieht sicher an, die CO2-Steuer zieht auch sehr wahrscheinlich weiter an. Das heißt, Beton wird immer teurer. Auch das Eisen, das da reinkommt, wird eher teurer als günstiger, auch wenn es mal nach dem extrem hohen Niveau wieder etwas günstiger wurde. Kann man doch sagen, auch die Arbeitszeit wird eher teurer, kann man doch sagen, dass heute bauen doch deutlich günstiger ist, als das vermutlich in 5 Jahren der Fall sein wird oder in 10 Jahren. Natürlich habe ich jetzt einerseits den Nutzen, aber auch die Abnutzung von dem Silo, das ist mir schon bewusst. Und trotzdem denke ich, dass das auch ein Argument ist. Leider, die Geldpolitik, die ist so, wie es ist, die haben wir nicht in der Hand, aber wir können das nutzen und deshalb manchmal lieber etwas früher bauen als später, dann ist das einfach noch günstiger. Und genau, das ist Tatsache so. Also das ist so der Rahmen an Gedanken, die einfach in der Kombination dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, Mensch, das machen wir jetzt einfach. Es ist auch uns dann möglich, dass wir zwischen Stahl- und Fahrsilos, zwischen den neuen Stahl- und Fahrsilos, das dann mal final abschließen. Das ist momentan eine Kiesfläche und irgendwann denken wir da entweder an Pflastern, Teeren. Wir wissen es jetzt noch nicht sicher. Das ist auch sicher in diesem Jahr kein Thema mehr, aber irgendwann sollte es doch einfach fertig werden. Und das Fahrsilo ist ein notwendiger Schritt in meinen Augen, dass das einfach irgendwann fertig werden kann, auch mit Höhenanpassung und Co. So ist da der Stand der Dinge und deshalb ist es bei uns jetzt aktuell ein Thema und ich möchte dich da eben mitnehmen. Wie gehe ich nun vor, wenn ich mir überlege, welche Größe soll ich denn bauen? Für mich ist so ein Grundsatz im Fahrsilo so 2-2,5 Meter Vorschub, den brauche ich pro Woche. 2-2,5 Meter bedeutet, ich muss mir überlegen, ich habe eine Mindestbreite, empfehle ich von irgendwo vielleicht 6 Metern, also drunter auf keinen Fall, lieber dann 7-8 Meter, wenn es vom Betrieb her passt oder dann entsprechend breiter, sodass auf jeden Fall das Walzen und das Entleeren beim Silieren gut möglich ist. Und da auch eine Idee dazu, wenn jetzt beispielsweise bei 8 Meter, wenn man exakt 8 Meter macht, dann zwischen den Wänden, also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es mit Wänden gebaut wird, dann reicht die 9 Meter Folie nicht so gut, wenn man da leicht überbaut, das eigentlich ist zu knapp. Wenn man aber eine 7,7 Meter breites Fahrsilo wählt, dann reicht die Folie richtig gut. Also das reicht, wenn man da so leicht überbaut, dann einfach so, dass das Wasser zuverlässig draußen wegläuft. Ich bin Fan von Fahrsilos mit Mittelstegen, an denen man die Sandsäcke lagern kann, weil das einfach arbeitszeittechnisch einen enormen Vorteil bietet und das über 20, 30 Jahre, solange wie man die Silos nutzt, teilweise länger. Und da läuft das Regenwasser einfach sehr zuverlässig zwischendrin rein und läuft dann da weg. Vor allem bei der Entnahme, wenn man die so eine leichte Rolle zurückrollt, dann läuft das Wasser einfach links und rechts raus und läuft nicht in den Anschnitt rein. Und das ist etwas, das ich, da bin ich einfach ein ganz großer Fan von dem. Und dann hat man eben da so einen Meter zwischendrin und dann kommt wieder das nächste Silo oder wie auch immer. Die Höhe vom Silo, die muss sich den Vorschub anpassen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht der Betrieb mit sehr überschaubarer Kuhzahl, dann muss man halt einfach schauen, die Mindestbreite 6 Meter, die sollte man schon haben. Aber dann sage ich halt, okay, dann mache ich halt einfach nicht so hohe Wände. Und das muss man sich da ausrechnen und einfach dran denken, dass man das berücksichtigt. Wenn ich jetzt sage, okay, meine 2-2,5 Meter Vorschub pro Woche, im Sommer lieber 2,5-3, im Winter 1,5-2, also so im Mittel ist man da irgendwo zwischen 2 und 3 Meter, dann muss man dann eben schauen, wie lange sind die Silos, also von der Größe her ist ja dann der Anschnitt das eine entscheidende, aber auch dann die Länge und genau, und wenn man da überlegt, welche Größe braucht man, kann man ja ganz gut auch anhand von den vorhandenen Größen einschätzen, wie das werden soll. Und ich bin ein Freund davon, dass man lieber mehrere kleinere Silos hat als ein ganz großes. Und wie viele Fahrsilos braucht es denn dann, wenn man jetzt so ins Überlegen kommt? Das hängt jetzt natürlich von der Länge ab. Also wenn man jetzt vielleicht so eine ganz gute Größenordnung ist, so 40, 45 Meter, da reicht sicher die 50 Meter Folie, wer auf die Rollen gerne geht. Und es ist auch von der Entnahme her durchaus ganz praktikable Größenordnung. Wenn ein Silo mal 60, 70 Meter lang wird, dann ist einfach schon eine weite Fahrt, wenn das Silo mal leer wird. Beim Selbstfahrer weniger das Thema als jetzt beim Fremdbefüller. Das muss man einfach ein bisschen so im Ganzen sehen, wie es bei einem selber läuft oder in der Zukunft laufen soll. Und dann komme ich jetzt drauf, dass ich, wenn ich jetzt mir überlege, in Meter ausgedrückt, ich habe jetzt vielleicht Gras und Mais, dann bin ich ja beim Gras irgendwo vielleicht bei 100 Meter Silolänge, wenn ich auf das Jahr das sehe. Und dann bedeutet das ja in der Konsequenz, ich brauche da schon irgendwo vielleicht 3 Silos für das Gras, je nach Länge. Und beim Mais, wenn ich dann sage, ja, ich möchte dann noch über die Ernte drüber kommen, vielleicht ein paar Monate, dann bin ich ja da schon irgendwo bei 100, 120, 140 Meter, je nachdem, die sich an Länge brauchen, bin dann da auch ganz schnell bei 3 Silos. Vielleicht kann man da noch kombinieren, dass ich sage, okay, der Mais ist raus, Gras kommt rein, aber so 5 Silos ist eigentlich das Mindeste, was man da vernünftig braucht. Vielleicht macht man noch Sandwich, weil man sagt, das passt ganz gut bei mir. Kann man vielleicht sich noch ein Silo sparen, aber so 5 Silos sind eigentlich das Mindeste, dass man richtig vernünftig arbeiten kann mit Gras und Mais. Und dann kommt es auf die Größen der Silos an, wie das dann übers Jahr passt. Aber drunter macht es eigentlich keinen wirklichen Spaß in meinen Augen. Und das muss man dann eben bei der Größe berücksichtigen. Man hat dann eben seine Jahreserntemenge, die man da irgendwo unterbekommen möchte. Vielleicht kombiniert man ein bisschen größere und ein bisschen kleinere Silos, aber so, dass man dann zum Schluss das wirklich gut unterbekommt und an den Vorschub eben denkt. Vom Vorrat her gesehen bin ich ein Freund davon, dass man einen Vorrat hat. Vorrat haben bedeutet in meinen Augen, dass das eine Versicherung ist und das ist viel besser als eine Versicherung, die ich bei einer Versicherung abschließen kann, weil ich ja tatsächlich das Futter da habe. Und da ist es jetzt egal, ob es hagelt oder ob es eine Dürre gibt oder sonst irgendwie ein Grund, dass ich kein Futter habe. Ich bekomme dann nicht nur irgendwie einen Betrag X, von dem ich dann schauen kann, wie bekomme ich irgendwie Futter her, sondern ich habe tatsächlich einfach schon mal einen Vorrat. Und dieses Jahr, 2025, schaut ja, Stand der Aufnahme ist jetzt seit Mitte Mai, schaut ja so aus, dass das ein sehr trockenes Jahr werden könnte. Man kann es zwar nie voraussagen, aber zumindest das Frühjahr ist schon mal auf der sehr trockenen Seite. Und wir sind ja in Südbayern sehr verwöhnt mit Regen, aber auch bei uns ist jetzt ja schon 3 Wochen trocken, so grob gesagt, wo Regen angekündigt war, da war kein Regen da. Das waren ein paar Tropfen, die dann so schnell weg waren, wie sie da waren. Und es ist zwar jetzt Regen angesagt, aber das ist auch nicht sicher, dass das dann wirklich ergiebiger Regen wird. Also von dem her, man kann es nie sagen. Und wenn man andere Gebiete anschaut, je nachdem, wo du gerade bist, dann ist da teilweise staubtrocken. Ich hatte jetzt vor kurzem erst Besuch aus Franken, also Nordbayern. Da ist das Wahnsinn, wie trocken, dass das einfach da ist. Und da gibt es viele oder mehrere Gebiete einfach in Deutschland, die wahnsinnig trocken sind. Und da hilft mir im Endeffekt ein Geldbetrag, den ich von der Versicherung bekomme, gar nichts. Oder den ich auf dem Konto habe oder nur wenig bedingt. Natürlich kann man da sich schon ein bisschen aushelfen, aber viel besser ist es einfach, wenn ich dann auf meine Vorräte zurückgreifen kann. Und je nachdem, welche Erfahrung ich in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren gesammelt habe, brauche ich dann eben mehr oder weniger Vorrat, je nach Standort. Ich bin ein großer Freund von irgendwo so Größenordnung 3 Monate Mais, so knapp oder ganz bis Weihnachten den alten Mais füttern, bin ich da ein großer Freund davon, weil ich in meinen Augen das einfach so ist, dass die Verdaulichkeit zwar recht schnell wird, umso länger der Mais isoliert ist gleichzeitig, aber ja, die Körner dann auch wirklich verdaut werden und nicht nur durch die Kuh durchgehen, ohne dass die Verdauung da fertig wird, weil einfach das nicht durchsiliert ist. Also da muss jeder seine Strategie finden, aber ich bin da großer Freund davon. Und auch, dass man das Gras vom letzten Jahr bis zum Sommer, Herbst, lieber zum Herbst, schaut, dass man hat, also so ein Jahr da liegen hat, so von der Größenordnung. Erstens kann man dann schon ganz gut abschätzen, wie weit ist man gekommen, hat dann vielleicht noch in der Hand nach Getreide irgendwie einen Gras zu säen, sollte man den Luxus haben, dass man da wählen kann, oder man kann noch sich bemühen, dass man irgendwo was herbekommt oder mehr Mais heimfährt, indem man Zukäufe tätigt, als das sonst so ist. Man hat da einfach mehr Flexibilität, als wenn irgendwie vielleicht zum ersten Schnitt das alte Gras so gut wie leer ist und dann muss ich das sofort wieder füttern und lebt da eigentlich so von der Hand in den Mund. Und von dem her bin ich da großer Freund vom Vorrat, muss jeder seine eigene Strategie finden, aber für mich ist das nicht irgendwie totes Kapital, sondern definitiv gut genutztes Polster. So wie ich ein Polster auf dem Konto haben möchte, möchte ich auch ein Polster im Silo haben und ich finde es einfach ganz, ganz beruhigend. Die Kostenseite, natürlich kostet das einfach Geld, wenn man so ein Silo baut. Das ist Fakt, und da gibt's aber unterschiedliche Möglichkeiten. Die möglichen Varianten, die am Standort so möglich sind, das hängt einerseits vom Gesetzgeber her ab. In Österreich ist das anders als in Deutschland. In Deutschland ist es aber auch tatsächlich anders, je nachdem, wo man ist und auch in welcher Größenordnung man ist. Und das muss man einfach dann abklären, was steht mir zur Verfügung, welche Varianten sind möglich, sind es Fertigteile, ist es Ortbeton. In unserem Fall habe ich verglichen einmal massive Wände und die andere Variante des Traunsteiner Systems, das ist vielen ein Begriff, einfach Wände am Boden betonieren und aufstellen. Sickersaft muss natürlich auch da geregelt sein, weil ja da also keine feste Verbindung zwischen Boden und Wand da ist. Aber das haben wir einen Fahrsilobauer, eine Firma in der Nähe, die da ein System hat, mit dem auch die Genehmigungsbehörden gut zurechtkommen. Und das ist dann schon ein großer Kostenunterschied, weil man einfach viel weniger Beton braucht. Es macht einen Unterschied, ob man irgendwie so 24 oder 30 Zentimeter Wände baut. Oder ob man auf 11 Zentimeter kommt, so wie jetzt bei dem System. Es ist ein großer Unterschied, ob man da jetzt von der Statik her einfach am Boden die Wand abfangen muss oder ob man da eben, ja, also ob die Bodenplatte einfach keinen statischen zusätzlichen Anspruch hat an die Wand. Dann können das Fertigteile sein, die man dazwischen dann asphaltiert oder betoniert. Das muss man einfach abchecken, was ist für mich da möglich oder dann vielleicht eine volle Fläche teeren und dann da drauf silieren, wenn für mich das passt. Auch das ist ja möglich. Aber da muss man einfach schauen, was passt zu mir, was passt zum Betrieb, was passt zum Entnahmesystem und dann eine Entscheidung treffen. Und da darf man durchaus mal verschiedene Varianten abwägen, wo man sagt, so oder so, dass man da einfach dann die richtige Entscheidung trifft. Und zum Schluss ist nicht entscheidend, dass das Silo teuer war, sondern dass man das gut lagert, gut konserviert, seinen Vorrat, und dass da einfach von der Silo-Seite alles in Ordnung ist. Ich möchte auch auf den Standort eingehen, jetzt im nächsten Punkt. Und beim Standort finde ich es wichtig, dass man schafft, irgendwo so 15 Meter vor dem Silo Rangierfläche zu bekommen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass das einfach bei der Ernte richtig gut läuft, und auch bei der Entnahme ist leichter, wenn man da genug Platz hat. Vielleicht kann man es mit sowieso vorhandener Verkehrsfläche kombinieren oder eine Verkehrsfläche draus machen. Ich finde es auch immer wichtig vom Standort, dass man Erweiterungen mit bedenkt. Wer jetzt zum Beispiel anfängt mit 3 Silos oder 4 Silos, weil es wird irgendwie da ein neuer Standort angefangen, und dann denkt man, ja gut, wenn jetzt da noch 1 oder 2 Silos Platz haben, dann ist ja alles in Ordnung. Dann finde ich das immer ein bisschen kurz gedacht. Wir haben selber, ich kann jetzt einfach nur von mir sagen, im Rahmen vom Jungviehstall sind 2 Silos weggekommen, 3 gebaut worden. Wir hatten damals 4 Silos. Das war bis vor so 15 Jahren, 13 Jahren irgendwie so. Dann haben wir 2012 Silo gebaut, 2014, 2018, 2021 und jetzt 2025. Und wenn man da einfach weiterbauen kann, dann ist das Allerangenehmste. Man ist an einem Standort und es ist immer besser, als wenn man dann den zweiten und den dritten Standort anfängt und dann, gut, mit dem Selbstfahrer geht es noch am leichtesten, mit dem Fremdbefüller wäre es ja Wahnsinn, dann 3 Standorte anzufahren. Aber so ist es einfach angenehm, wenn alles an einem Ort ist. Und genau, deshalb Erweiterungen mitbedenken. Es geht nicht immer, dem bin ich mir bewusst, aber oft geht schon und wird nicht genutzt. Von der Ausrichtung her schauen wir, dass der Anschnitt nie in die Hauptwindrichtung geht. Überlegt auch da, wie ist das möglich. Natürlich hat man da Geländeformen möglicherweise, die man berücksichtigen muss. Wir hatten die Situation, dass unsere Silos auf die Ostseite geöffnet sind. Das ist bei uns, es kommen da nur leichte Winde her. Bei uns ist ganz klar der Westen die Hauptwindrichtung, und hatten dann kleinere Silos gegenüber gebaut. Und diese kleineren Silos sind bei starkem Wind ganz unangenehm zu halten. Da sieht man einfach, wenn mal 3 Tage der Wind richtig bläst. Ich schaue zwar dann, dass man den Anschnitt abdecken, aber da sieht man richtig, wie es die Luft so reinpresst in den Anschnitt. Klar, wenn damit irgendwo 50, 80, 100 km/h der Wind daher fegt, das kann man einfach nicht dicht halten, und dann drückt es die Luft aktiv rein. Dagegen die von der Hauptwindrichtung her abgeneigt sind, da bläst der Wind einfach drüber und alles ist super. Und so würde ich da unbedingt, wenn ich neu baue, wieder stärker drauf schauen. Ich würde nicht mehr 30 Meter Silos bauen, sondern eher 40 Metern. Das ist einfach vom Bestand so, wie es ist. Und das ist, hat da, also haben viele die Situation, dass einfach das so ist, wie es ist. Und da macht man das Beste draus. Aber wenn man neu anfängt, dann hat man die Entscheidung. Und ich weiß, dass einige Zuhörer dabei sind, die sind vor der Entscheidung, wie sollen wir es machen. Wir haben einen neuen Standort, der jetzt gegründet wird, wo der Stall dazukommt. Die Faselos dazukommen und da einfach wirklich mitdenken. Das ist da ganz wichtig an so die verschiedenen Sachen. Befüllung, Entnahme. Entnahme macht man jeden Tag. Befüllung macht man 6-8 Mal im Jahr. Von dem her, von der Prioritätensetzung muss man da schon einfach überlegen, was ist mir da wichtig. Und da bitte ich und deshalb mache ich das auch, dass man da einfach mitdenkt. Im Silo selber bin ich ein Freund von irgendwo 2% Gefälle. Wir selber haben ein bisschen mehr, würde aber weniger reichen. Seitliches Gefälle oder dann in die Mitte, aber das spricht man dann einfach mit seinem Fahrsilo-Bauer ab. Man braucht eine Fachfirma im Endeffekt, anders sollte man nicht mehr bauen, in Deutschland zumindest. Und genau, dann schauen wir da, dass man kontrollierten Sickersaftablauf hinbekommt, dass das Regenwasser kontrolliert abläuft. Und dann bekommt man da eine super Fahrsilo-Anlage, wo man dann jeden Tag seine Freude hat, weil es einfach Spaß macht, wenn dies gut vorbereitet wurde, dass man da einfach dann täglich zügig füttern kann, dass da keine Arbeitszeit verloren geht, die nicht verloren gehen muss. Und da komme ich jetzt auch schon zum Abschluss und zum Fazit der heutigen Folge. Achte auf genug Vorschub bei dir am Fahrsilo und Vorrat ist in meinen Augen ein guter Rat. Achte in der Planung auf einen vernünftigen Standort. Wenn du einen neuen Stall planst oder einen Umbau planst und möchtest nicht nur dein Fahrsilo durchdenken, sondern den ganzen Stall, dann melde dich bei mir. Es reicht nicht, einfach einmal einen Vertreter zu hören, der dann sagt, bau das so, so haben wir schon 3 Ställe, die gut funktionieren und dann macht man das einfach. Das ist viel zu komplex, das ganze Thema und es kommt auf so viele Kleinigkeiten an und genau für das stehe ich, dass die Ställe einfach da durchdacht gebaut werden und deshalb den Kühen es noch besser geht und du gleichzeitig viel Arbeitszeit sparst und effiziente Arbeitsabläufe hast. Und deshalb melde dich bei mir, wenn du gerade einen Stall planst. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.